Ahmed und Alin sind 10 und 11 Jahre alt, als ihre Eltern in Aleppo sterben. Sie fliehen in die Türkei und arbeiten hier, getrennt voneinander, als Schrottsammler und als Näherin. Manchmal im Traum erscheint ihnen Angela Merkel. Ich weiß nicht, ob ihr die Worte irgendwo schon mal gelesen habt vorher. Das ist der Teaser zu dem Artikel Königskinder, ein äußerst emotionaler Bericht, schon ein bisschen älter, in der Flüchtlingskrise entstanden, der die Perspektive zweier Kinder nutzt, um auf das Leid der syrischen Flüchtlinge aufmerksam zu machen. Zwei Kinder, die ausgebeutet werden, um zu überleben. Und ich muss sagen, wer ihn liest, der ist bewegt von dem Schicksal. Geschrieben wurde er von Klaas Relotius. Oder Relotius. Sagt euch der Name was? Mancher nickt so ein bisschen. Er war ein mehrfach ausgezeichneter deutscher Journalist, der vor allem für den Spiegel, aber auch für etliche andere namhafte Zeitungen geschrieben hat. Er wurde hoch gelobt für seine Artikel, vor allem dafür, wie es ihm gelang, wahre Geschichten so zu schreiben, dass sie fesselnd und packend, fesselnd ist also das zusammen von fesseln und packen, egal, zu schreiben. Also die waren so mitreißend, die wollte jeder, also die waren Wahnsinn. Und er war dann auch noch offen für Kritik und mit seinen Kollegen, er war äußerst beliebt. Und wenn ihr gemerkt habt, ich habe immer wahr gesagt. Warum? Weil herauskam, dass er zwar gut schreiben kann, aber das Wahre an seinen Geschichten nicht immer wahr ist. Also er hat eigentlich gute Romane geschrieben, könnte man jetzt im Nachhinein sagen, aber keine guten Artikel oder Berichte. So scheint es zumindest. Der Spiegel sagt im Nachhinein über den Artikel Königskinder, ich lese das einfach mal vor, belegt ist die Existenz des jungen Ahmed. Ein Fotograf hat Relotius bei Gesprächen mit ihm begleitet. Er hat aber offenbar von Relotius einen fiktiven Lebenslauf verpasst bekommen, das bezeugt der Fotograf, der weiter mit Ahmeds Familie in Verbindung steht. Nicht belegt ist die Existenz des Mädchens Alin, mit der Relotius allein gesprochen haben will und auf deren angeblichen Erzählungen die Geschichte in weiten Teilen passiert. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnern konnte. Ich musste damals ganz schön schlucken. Ich hatte nur wenige Artikel von ihm gelesen, aber habe mir damals gedacht, Wahnsinn, wie er es schafft. Und dann sowas. Wer das nachlesen kann bei Wikipedia, unser Spiegel hat allein einen 150-seitigen Spiegel über das Thema rausgebracht. Also das ist wirklich Wahnsinn. Vielleicht ging es euch ähnlich. Vor 10 Jahren war das mit den Plagiatsaffäre bei den Doktortiteln ja auch so ein Thema, wo man sich gefragt hat, was ist denn da los? Wie geht denn das? Schreiben die alle ab? Oder irgendwie sowas. Also wo auch wieder die Frage, woher kommt der Ursprung? Was ist das Wahre da dran? Und wie gesagt, ähnlich bei Relotius, am Anfang hat jeder gedacht, ach, da hat er mal unsauber recherchiert. Und am Ende ist man wohl eher der Überzeugung gewesen, er hat wirklich viel erfunden, ganz absichtlich. Und so ein Artikel ist dann zwar schön, und wenn ihr jetzt den Artikel Königskinder lest, wird er euch immer noch emotional wahnsinnig beeinflussen. Aber wenn es nicht die Wahrheit ist, dann frage ich mich immer, warum? Wie kann das sein? Und es macht was mit mir, weil mich jemand beschissen hat. Also auf den Ursprung kommt es an, das ist mein Predigtthema heute, und das ist bei allem so. So schön Sachen sind an vielen Stellen, wenn ich hinterher rauskriege, dass mich jemand ins Gesicht gelogen hat, das macht einen riesen Unterschied, oder? Also woher kommt es? Und das ist ja ein Thema, was in unserer Gesellschaft gerade brandaktuell ist. Also schon vor Corona. Fake News sind ja gerade populär. Was kann ich überhaupt noch glauben? Und auch da muss ich sagen, am Ende kommt es auf den Ursprung an. Ob es erfunden worden ist, aus welchen Motiven auch immer, oder ob es der Wahrheit entspricht. Und auch beim Thema Corona ist es ja auch so. Was sind jetzt die Fakten, die ich glauben kann? Sehr schwierig. Keine Angst oder sorry, je nachdem zu welcher Fraktion ihr gehört, ich werde nicht über Corona predigen, sondern ich werde ganz treu bei einem Text aus 2. Petrus bleiben, wo ich angefangen habe. Aber ich glaube, aus diesem Text kann man viele Parallelen finden, die auch für unsere Situation mit Fake News und Corona gelten. Die Schlüsse müsst ihr aber größtenteils selber ziehen. Unsere Predigtreihe, ich will so ein bisschen dran erinnern, wachgerüttelt ist ja das Oberthema und wir sind in den zweiten Petrusbrief eingestiegen, ein ganz kleiner Brief am Ende der Bibel meistens, also kurz vor der Offenbarung und noch ein bisschen was anderem, kommt dieser Brief und viele sagen, ja, ich weiß, dass es ihn gibt. Aber es steckt ganz schön viel drin, wir haben schon zwei Predigten gehört und in der ersten hat Petrus zuerst mal festgestellt und ich finde das absolut wichtig, unser Glaube ist nicht normal, wir finden ihn oft normal, sondern er ist ein gigantisches Geschenk. Ich will euch daran erinnern, weil ich mir für mich und für euch immer wieder dieses Gefühl wünsche, ja, ich weiß, dass ich beschenkt bin von Gott. Das macht so viel mit uns. Ob der Glaube ein Leistungsdenken ist oder ein, wow, ich bin beschenkt. Grundlage. Wer das noch nicht weiß, Predigt nochmal hören. Oder zum ersten Mal anhören, also irgendwie Anfang August habe ich die gehalten. Wenige Zeilen später geht Paulus dann nämlich schon zum Handeln über und sagt, okay, wenn du so beschenkt bist, dann mach auch was draus. Gott will was mit dir machen. Ich habe hier so Stufen aufgebaut gehabt. Er prägt uns Stück für Stück und macht was mit uns. Hört es euch nochmal an, ich will ja die Predigt nicht nochmal halten. Auf jeden Fall ist das der Anfang des zweiten Petrusbriefes und heute landen wir in Kapitel 1 ab Vers 16. In den Versen 12 und 15 sagt Paulus eigentlich vor allem, also 12 bis 15 sagt Paulus eigentlich vor allem, ich will euch daran erinnern, dass Jesus total wichtig ist. Darüber würde es sich auch lohnen, eine Predigt zu halten, aber ich wollte nicht 10 Predigten über 2. Petrus halten. Drum steigen wir heute in Kapitel 1 in Vers 16 ein. Und ich muss zugeben, es ist schon Wahnsinn. Petrus hat es damals gesagt, ich will, dass ihr wisst, was mit Jesus los ist. Und Gott hat sich dran gehalten. Er hat es geschafft, dass wir den zweiten Petrusbrief hier haben und er uns immer wieder daran erinnert, was wirklich wichtig ist im Glauben. Von daher schauen wir uns an, was Petrus zu sagen hat. Und das hat viel mit dem von Glas Relotius zu tun, denn es kommt auf den Ursprung an. Das ist so sein Fokus, den er in den nächsten Versen legt. Ich lese die euch einfach mal vor und dann schauen wir die zusammen in Ruhe an. Vers 16. Denn wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seiner Wiederkehr erzählten. Nein, wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. Er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als Gottes herrliche, hoheitsvolle Stimme rief: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Wir haben die Stimme selbst vom Himmel herab gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Achtet auf das, was sie geschrieben haben, denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis zu dem Tag, an dem Christus erscheint und sein helles Licht in unseren Herzen aufgeht. Vor allem aber sollt ihr begreifen, dass kein prophetisches Wort der Schrift eine Sache eigener Deutung ist. Niemals nämlich ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten redeten als Menschen, aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. Klare Worte. Es geht nicht um Corona, es geht um Jesus. Und Corona mal ausgeblendet, geht es euch vielleicht manchmal auch so, wenn ihr mit Menschen über Jesus redet, dass dann Sätze kommen wie, na, ob der wirklich gelebt hat. Wer will das schon sagen? Es war ja vor über 2000 Jahren. Oder, also, ja, Jesus vielleicht schon, aber die Wunder, das ist schon ein bisschen übertrieben, oder? Und die Auferstehung, also ich weiß ja nicht. Der war sicher ein guter Mensch, aber ob er wirklich Gott war und auferstanden, also vielleicht kennt ihr so Aussagen von anderen Menschen oder sowas in der Art. Jungfrauengeburt ist auch so oft so ein Streitthema und Ähnliches. Wo sie dann sagen, ja, also vielleicht ist ja was dran. Paulus sagt hier ganz klar, denn wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht, Vers 16, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seiner Wiederkehr erzählen. Wir haben es uns nicht ausgedacht. Das ist der Riesenunterschied zu Relotius. Und das ist auch was, was wir ganz tief im Kopf haben müssen. Weil wenn das in uns anfängt, wo wir sagen, ja, ist das vielleicht nur ausgedacht, dann ist das nicht so ein kleiner Schubser, sondern dann wird uns eigentlich der Boden unter den Füßen unseres Glaubens weggezogen. Wenn wir das in uns reinlassen und für normal empfinden. Da passt die Grundlage nicht, sondern es ist die Wahrheit. Klar, schon an sich überhaupt wäre diese Jesus-Story faszinierend, muss ich ehrlich zugeben. Also viel besser als Che Guevara oder Marx oder irgendwie sowas. Selbst wenn man ihn auf alle seine sozialen, ethischen Anweisungen reduzieren würde, wäre Jesus krass. Ein Mensch, der nur Frieden propagiert und ihn auch noch vorlebt, der so selbstlos durch die Gegend geht und wahnsinnig tiefgehende Wahrheiten verkündet. Wahnsinn, das gibt es in der Weltgeschichte kein zweites Mal. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass die Geschichte mit Jesus komplett wahr ist und nicht nur bei dem Teil, der einfach zu glauben ist und der sich auch ganz toll verkaufen lässt. Dieser mit dem sozialen Jesus, der ethisch ganz toll ist. Sie ist ganz sicher wahr. Warum bin ich so überzeugt? Ich kann euch nur in Kürze ein, zwei Argumente liefern, die mir helfen zu sagen, ich bin mir sicher, Petrus und die anderen Jünger, die haben hier keinen Quatsch erzählt, sondern die haben wirklich drum gerungen und die Wahrheit aufgeschrieben. Das Erste, ich finde die Geschichte so verrückt, wer wäre da drauf gekommen? Also ihr müsst mal gucken, Götter sind immer was Hohes, Tolles. Die sind nicht so verrückt, sich klein zu machen, auch noch verarschen zu lassen, sich töten zu lassen. Das gibt es nur einmal. Die Geschichte ist völlig verrückt. Ich weiß nicht, ob da jeden Mensch draufgekommen wäre. Also das ist so eines, wo mich schon mal in die Richtung schiebt, wo ich sage, okay, das muss doch irgendwie eine Wahrheit drin sein, weil es einfach so krass ist. Dann die Jünger. Weißt du, die Jünger erzählen brotehrlich, wie es ihnen mit Jesus ging. Und sie erzählen von ihrem eigenen Versagen. Was würdet ihr machen, wenn ihr einen Helden stilisieren wollt, und ihr seid seine rechte Hand? Also ich würde mich ziemlich gut wegkommen lassen, wenn ich das aufschreibe. Warum soll ich erzählen, dass ich da mal falsch gelegen bin? Die Jünger erzählen uns knallhart, was sie alles für Quatsch gemacht haben und wie Jesus mit ihnen umgegangen ist. Das ist für mich eines der stärksten Hinweise, wo ich sage, wer erzählt denn freiwillig, außer er will wirklich ganz getreu, so wie es Lukas von sich auch sagt in seinem Evangelium, ich will ganz getreu berichten, was ich gehört habe. Und dann muss ich auch erzählen, wo ich falsch gelegen war. Zum Beispiel auch, dass sie Frauen benutzt haben. Nein, dass Frauen die Ersten am Grab waren und sie es auch so geschrieben haben. Und nicht dann doch Petrus der Erste am Grab war und den Engel gesehen hat. Frauen hat man damals eigentlich wenig geglaubt. Ist heute noch in der islamischen Welt so, wurden wir es letztens erzählen. Also eine Frau als Zeugin, naja, zwei Frauen geht dann so langsam, aber eine nicht. Und damals war das leider Gottes auch in der jüdischen Welt so ähnlich. Und trotzdem berichtet die Bibel, die ersten Zeugen der Auferstehung sind Frauen. Ist eigentlich bescheuert, sowas zu schreiben, wenn ich jemanden überzeugen will. Sie machen es, weil es die Wahrheit ist. Und als letztes, wer bezweifelt die Existenz von Julius Cäsar? Nein, ich muss andersrum fragen, weil da müsst ihr was tun. Wer glaubt dran, dass Julius Cäsar existiert hat? Sind aber wenig. Ah, jetzt sind es doch mehr. Bezweifelt irgendwie keiner. Die Belege von Cäsar sind aber verglichen mit denen zu Jesus eigentlich recht dünn. Wenn man mal ehrlich ist. Also zumindest, wenn man die Bibel gelten lässt. Noch dazu hat es Jesus geschafft, selbst außerhalb der Bibel, obwohl er ein Zimmermann aus dem letzten Eck der Welt war, aus römischer Weltsicht, hat er es geschafft, sogar bei neutralen Schriftstellern Erwähnung zu finden. Nicht oft, aber an einigen Stellen. Das sind für mich so eine wenigen Hinweise. Ich könnte noch einige andere aufzählen, die mir zeigen, Petrus hat recht. Das ist die Wahrheit, was wir hier lesen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das im Kopf haben. Petrus begründet es auch noch damit, ich bin ihm ja begegnet. Vers 17 und 18 war das. Und er erzählt davon von einer Begegnung, die wir auch in Matthäus 17, Vers 5 und folgende nachlesen können. Jesus nimmt drei seiner Jünger mit und geht mit ihnen auf den Berg. Und dann erscheint auf einmal Jesus ganz strahlend hell, Mose und Elia als strahlend helle Gestalten. Und eine Stimme redet vom Himmel und er sagt, Wahnsinn, da hat Gott mir gezeigt, dieser Jesus ist nicht irgendwer, sondern der ist Gottes Sohn. Das ist das, was Petrus anführt. Jetzt kann ich das nicht sagen. Ja, ich war da halt am 23.08.2000 irgendwas, da war ich gerade da drüben auf der Ulrichshöhe oder wo auch immer und da ist mir das passiert. Nein, leider nicht. Mancher von euch hat schon gesagt, ja doch, ich hatte meine Gottesbegegnung, wirklich eine Begegnung. Mancher hat gesagt, ich habe ihn schon gehört. Ich muss sagen, er ist mir schon oft begegnet, aber nur in Gedanken. wo ich gesagt habe, das muss Gott gewesen sein, der mir das in Kopf und ins Hirn gelegt hat. Ich weiß nicht, wie deine Gottesbegegnung aussah, aber ich glaube, es ist wichtig, uns daran zu erinnern, dieser Gott begegnet auch noch uns. Und wenn du sagst, ich hatte aber noch keine, dann bitt Gott doch einfach mal drum, dass er dir eine, wie auch immer, Gottesbegegnung schenkt. Mancher erzählt es und sagt, als ich den Vers gelesen habe, oder letztens hat mir jemand erzählt, als ich diese Hard-Rock-Metal-Band, christlich, gehört habe, das war für mich eine Gottesbegegnung. Für andere wäre das nur Krach. Also Gott hat da ganz unterschiedliche Weisen, wie er Menschen begegnen kann. Bitt ihn doch drum, dass er dir so begegnet, dass du es merkst. Weil ich weiß, er kann es auch noch heute. Er ist ja lebendig. Also keine Frage. Von daher, aber Petrus sagt ganz klar, und er sagt auch nicht nur, ich habe das erlebt, sondern er sagt, wir. Also es ist nichts, was nur er und einer, sondern er sagt, wir. Damals am Berg waren es 3 Jünger, sonst waren es noch mehr Jünger und weitere Nachfolger Jesu. Und die können das bezeugen. Wir können das bezeugen. Und vielleicht können wir mit einstimmen und sagen, wir können das bezeugen. Manchmal zweifle ich zwar, aber wir, dann stärkst du mich oder du mich. Und wir können das bezeugen, wir haben Gott erlebt. Und ich glaube, im Kollektiv ist es einfacher wie im Allein. Sein erstes Argument, es ist die Wahrheit und wir können es bezeugen. Das zweite ist, Vers 19, aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Also aus diesem Grund heißt, weil wir diese Begegnung mit Gott hatten, weil wir es erlebt hatten, dass dieser Gott lebendig ist und redet. Und aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Achtet auf das, was sie geschrieben haben, denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet. Die Botschaft der Propheten, also das, was im Alten Testament steht, im ersten Teil der Bibel, meint Petrus damit. Er meint die jüdischen Propheten, Jeremia, Jesaja, Micha, wie sie alle heißen, und sagt, achtet darauf. Und das ist schon Wahnsinn, wenn man sich mit denen mal ein bisschen beschäftigt, auch zum Thema Jesus. Dann merkt man, Gott hat Dinge versprochen und er hat sich dran gehalten. Und manchmal waren das recht allgemeine Sachen, wo man sagen kann, Glück gehabt, ist halt passiert. Und manchmal waren das ziemlich spezielle Sachen. Also allein über Jesus gehen wir von aus, gibt es 300 Prophetien, die wir auf Jesus beziehen und die alle erfüllt worden sind mit seinem Leben. Allein 29 am Todestag. Wo wir sagen, wir als Christen, andere würden sagen, naja, das muss man nicht unbedingt genau auf Jesus beziehen, aber wo wir sagen, doch, wir meinen, Gott hat das gemeint und mit Jesus hat sich's erfüllt. Also ich finde das schon Wahnsinn. Dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ach, die Prophetien, die wurden ja alle erst hinterher geschrieben oder aufgeschrieben. Ist ja ganz einfach, das dann so hinzudrehen. Also spätestens bei Jesus ist das echt schwierig, weil das haben so viele Leute mitgekriegt und davor wurde schon vieles aufgeschrieben, was schriftlich vorlag. Und Jesus konnte man jetzt auch nicht unterstellen und sagen, na, der hat das alles so hingedreht und geguckt, dass halt am richtigen Tag das Richtige passiert. Also ich glaube, er hat wenig beeinflusst, wie er gekreuzigt wird und wo er gekreuzigt wird und er konnte noch weniger beeinflussen, wo er geboren wird. Spätestens da ist das Argument ziemlich schwierig. Also ihr merkt, wir entdecken Dinge, die Gott verspricht und die er Jahrhunderte später wahr werden lässt. Das kann eigentlich kein Mensch steuern. Achtet auf das, was geschrieben ist. Es ist wie ein Licht, aber nur, wenn wir es benutzen. Sonst bleibt es dunkel. Also wir müssen das lesen, wir müssen es immer wieder merken, wir müssen uns vielleicht darauf aufmerksam machen. Aber ich muss das eben nicht erkennen. Ich kann das alles lesen und hinterher sagen, oh nee. Also das ist das Aber, was Paulus in Vers, Paulus, ihr müsst mich verbessern, Petrus. Wenn Petrus, also falls ich das sage, ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, das ist nie Absicht. Ja, Petrus. Vers 20 sagt, vor allem aber sollt ihr begreifen, dass kein prophetisches Wort der Schrift eine Sache eigener Deutung ist. Was meint er damit? Keine Sache eigener Deutung. Ich glaube, für etliches muss mir der Blick geöffnet werden. Und damit meine ich manchmal einen Menschen, der mir was erklärt, aber vielmehr noch meine ich an der Stelle den Heiligen Geist, der uns was erklärt. Also Gott selber, der uns was kapieren lässt. Weil wenn ich die Bibel lese, es ist manchmal echt schwer zu verstehen und zu begreifen. Und irgendjemand hat mir das letztens erzählt, er hat gesagt, du Armin, ich habe die Bibel gelesen, aber ich habe es nicht verstanden. Und dann kam dieser Moment, wo Gott ihm Erkenntnis geschenkt hat. Und er hat gesagt, ich habe dasselbe Zeug gelesen und ich habe kapiert, was Gott damit meint. Ich habe das nie so krass erlebt, gebe ich ehrlich zu. Aber vielleicht sitzt mancher hier und sagt, stimmt, bei mir war es genauso. Vielleicht nicht mit allem, aber mit dieser Ecke. Wir brauchen Gott, der uns immer wieder den Blick öffnet und der uns hilft, das zu verstehen und zu deuten. Genauso wie wir Schritte im Glauben mit Gott gehen müssen, Verse 5 bis 11 von Kapitel 1 zum Beispiel, müssen wir uns immer wieder von Gott zeigen lassen, was er jetzt damit meint und wie wir das verstehen können. Ja, und es gibt Dinge, die sind dann relativ klar. Und es gibt Dinge, bei denen gibt es immer noch Auslegungssache. Und es gibt auch immer noch Menschen, die dann sagen, nee, das kann ich nicht glauben. Also da sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, da können wir argumentieren, was wir wollen. Es gibt Menschen, die sagen von vornherein, Wunder gibt es nicht. Im Studium sollte ich ja verschiedene Literatur wählen, um Bibeltexte zu verstehen. Kommentare nennt man die Dinge. Und die gibt es von Autoren, denen die Bibel sehr wichtig ist, und von Autoren, die vieles kritisch hinterfragen. Und man hat sich dann so ein Ding aufgeschlagen und hat sich manchmal richtig geärgert, was da drinnen steht. Ich habe irgendwann gelernt, lest das Vorwort. Da schreiben die nämlich schon rein. Und übrigens, ich halte Wunder eigentlich für nicht für möglich und ich finde das ja völlig bescheuert. Ich sage immer, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn sie hinten argumentieren, warum es nicht Wunder geben kann. Haben sie ja vorne schon geschrieben. Und so ist es mit Menschen auch. Es gibt manche Menschen, die sagen, ich glaube nur an die Naturgesetze. Punkt. Die werden sich schwer tun mit Wundern, bis Gott ihnen die Augen so weit öffnet, dass sie nicht mehr umhinkommen zu sagen, ja, okay, es gibt wohl Wunder. Auch wenn es die Naturgesetze auch noch gibt. Und so gibt es viele, viele andere Dinge im Leben, wo wir sagen müssen, okay, das muss Gott machen in den Menschen, das kann nicht ich machen. Ich kann gute Argumente bringen, aber ob es jemand verstehen und begreifen will, muss ich Gott überlassen, da kann ich nur beten. So, Vers 21 fehlt uns noch. Eine bemerkenswerte Feststellung am Ende. Niemals nämlich ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten redeten als Menschen, aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. Für mich der Schlüssel im Verständnis mit der Bibel. Ja? Also niemals ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern immer war der Ursprung, jetzt sind wir wieder beim Ursprung, der Ursprung war, nein, nicht da unten, da oben bei Gott zu suchen. Sonst war es keine Prophetie, Punkt. Und das ist auch der Schlüssel für mich bei der Bibel. Es gibt auch Menschen, die sagen, warum muss der zweite Petrusbrief in der Bibel sein oder der Jakobusbrief oder der irgendwas. Ich kann es euch nicht letztendgültig erklären, warum er da drinnen ist. Meine Begründung ist, weil es Gott wollte. Weil er war der Ursprung, warum die das aufgeschrieben haben, und er war der Ursprung, warum es da drin gelandet ist und warum zum Beispiel vom Korintherbrief nur zwei drinnen stehen und nicht vier, weil wir sind uns relativ einig in der Wissenschaft, es gab vier. Gott wollte, warum auch immer, dass nur zwei drin stehen. Ich kann es euch nicht erklären, warum. Aber ich bin mir sicher, er hatte seine Finger, was da drinnen steht und auch wie es drinnen steht, weil er es benutzen will. Er hat alles in der Hand, er hat alle Macht. Warum soll er das nicht dazu genutzt haben, das Ding so zu sortieren, wie er es für nötig und sinnvoll und gut hält? Also von daher, es hat seinen Ursprung in Gott. Und das müssen wir uns auch bei den Briefen sagen. Sonst können wir immer zweifeln und sagen, das hat ja nur der Petrus gesagt. Ja, es hat nur der Petrus gesagt und der war nicht besser als du oder als du oder als du oder als ich. Aber er wurde in dem Moment von Gott benutzt. Und das ist das, was ihn besser macht. Und was mich dazu bringt, diese Worte durchzukauen und mir zu überlegen, was haben sie mit meinem Leben zu tun. Und ich unterstelle jetzt Petrus, seine Motivation war, dass Gott es ihn aufschreiben lassen hat. Und nicht Geltungssucht, nicht Eigennutz, nicht Gewinnabsucht, auch nicht Hass und nicht mal Liebe als Motivation. Weil es gibt ja vieles, was in dieser Welt produziert wird, aus Eigennutz, aus Geltungssicht, aus Hass und manches sogar aus Liebe mit bester Motivation und ist trotzdem falsch. Stimmt ihr mir zu, oder? Ja? Ist leider so. Passiert. Von daher kommt es darauf an, warum. Aus welchem Beweggrund gibt es Dinge? Entscheidend ist der Ursprung und nicht, und jetzt wird es ganz spannend, ob es mir gefällt oder nicht. Weil was mir gefällt, liegt mir viel näher. Deswegen muss es aber noch lang nicht die Wahrheit sein. Und das macht Paulus uns hier ganz klar. Und ich glaube, das ist echt eine wichtige Handlungsanweisung. Es gibt Dinge, die sind in der Bibel recht klar. Da gibt es auch wenig Streit zu. Jesu Tod, Jesu Auferstehung, wie er mit Schwachen und Armen umgegangen ist. Es gibt aber auch Punkte, da gibt die Bibel uns leider nur Grundlinien vor. Es steht zum Beispiel nicht drin, ob Jesus ein Kind getauft hätte oder wie er mit Fernsehen umgegangen wäre. Ja, gibt es keine einzige Stelle in der Bibel, da müssen wir drum ringen, das Beste draus zu machen. Aber andere Dinge sind auch relativ klar. Und das finde ich cool, dass wir da eine Richtschnur und einen Hinweis schon mal generell haben. So, jetzt noch mal ein kleiner Ausflug ins Heute mit Fake News und Corona. Ich glaube, der Umgang und das, was ich hier entdecke, ist echt wichtig zu prüfen, woher der Ursprung kommt. An manchen Stellen ist das ganz einfach und klar. Und an anderen ist es auch ziemlich schwierig. Und dann kommt eines ins Spiel, was Jesus ganz klar immer wieder gesagt hat. Wichtig ist, wie ihr miteinander umgeht. Und er hat da gesagt, geht in Liebe miteinander um. Findet und sucht die Wahrheit, aber haut euch nicht dabei den Schädel ein. Würde ich es mal kurz zusammenfassen. Und ich glaube, das, und das möchte ich jetzt auch ganz bewusst auf das Corona-Thema beziehen, weil ich habe gerade das Gefühl, es sind viele auf der Suche nach der Wahrheit. Und das ist nicht einfach. Welcher Politiker erzählt uns Quatsch und welcher bleibt bei der Wahrheit? Welcher Mediziner hat Recht und welcher hat weniger Recht? Ich glaube, wir brauchen im Umgang miteinander nicht immer genau dieselbe Position, aber ganz viel Liebe. Ganz viel Liebe, hart zu diskutieren und den anderen trotzdem hinterher, naja, umarmen dürfen wir ja nicht, aber quasi zu umarmen. Also versteht ihr, was ich sagen will? Wir brauchen das Ringen um die Wahrheit, vor allem bei geistlichen Themen und auch bei manchen anderen. Aber wir brauchen noch mehr Liebe miteinander. Sonst werden wir irgendwann ziemlich viele Einzelgänger sein, auch hier in der Gemeinde. Und das wird mich echt traurig machen, weil das ist das, was Jesus nicht will. So, Ausflug beendet zur Corona und Co. Zurück zum 2. Petrus und zu diesen Berichten. Ich glaube, für dich ganz wichtig, auf den Ursprung kommt es an. Was ist für dich die Bibel? Das ist das, was wir am meisten über Gott wissen. Ist sie der Ursprung, das, worauf du deinen Glauben baust? Nicht, weil es die Bibel ist, sondern weil Gott drinnen steckt. Der Ursprung muss Gott sein, nicht die Bibel. Man kann die Bibel auch verdrehen. Der Ursprung muss Gott sein. Das hat mir der Artikel und diese Sache mit Relotius so deutlich gemacht. Es gibt so viele schöne und tolle Neuigkeiten in unserer Welt. Wichtig ist aber, ob sie wahr sind, ob der Ursprung passt, wie die Motivation dahinter ist. Und einen Faktor, den ich ganz wichtig finde im Umgang mit Wahrheiten, ist die Frage, will die Wahrheit Wahrheit sein oder will sie Angst verbreiten, Leute einschüchtern, Macht ausüben oder Ähnliches? Das lässt mich oft schon zweifeln, ob das wirklich die volle Wahrheit ist. Nichtsdestotrotz, manchmal macht mir eine Wahrheit auch Angst. Also man kann das nicht immer sofort eins zu eins sagen, oh, wenn es mir Angst macht, dann kann es keine Wahrheit sein. Das wäre falsch. Aber wie gesagt, wie gehen wir miteinander um? Und als letztes möchte ich euch Vers 16 nochmal mitgeben. Sein Ziel von Paulus war, uns zu Gott hinzubringen, auf den Ursprung hinzuweisen und auch dem zu wehren, wo viele andere Christen Quatsch erzählt haben. Weil auch im christlichen Bereich gibt es Dinge, die sind schön, aber nicht richtig. Oh, bevor ich Vers 16 nochmal vorlese, wollte ich noch was sagen. Genau, in Südamerika hörst du ganz oft, wenn du gut genug glaubst, dann musst du reich sein. Dann wirst du von Gott materiell überreich beschenkt. In anderen Ecken der Erde gibt es ganz andere Wahrheiten, die im Glauben verkündet werden, die ich aber nicht in der Bibel finde. Die ich gerne hätte. Ja? Ey, dann wird es mir als Pastor richtig gut gehen. Weil ihr müsstet auf jeden Fall mehr als 10% spenden, am besten auf mein Konto. Und Gott würde es euch wiedergeben. Das ist Quatsch. Wäre schön für mich, aber es ist Quatsch. Und auch im Glauben kann ich euch nicht verkaufen und sagen, ihr müsst nur genug beten und ihr werdet nie krank, ihr müsst nur genug das oder das. Nein, ich weiß, dass Gott uns trägt und hält und führt, aber ich weiß nicht immer, warum er es so herausfordernd tut, an manchen Stellen. Und anders uns wieder so gigantisch beschenkt und alles locker läuft. So ist Gott. Er bleibt da manchmal verborgen, aber das Wichtige ist, Wir müssen an das glauben, was wir über Gott wissen und nicht an das glauben, was wir über Gott gerne, wie wir Gott gerne hätten. So, jetzt zu Vers 16. Denn wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht. Ich hoffe, ich heute auch nicht. Als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seiner Wiederkehr erzählten. Ich habe es erlebt, ihr habt es auch erzählt. Also lasst uns das erzählen, was wir erlebt haben und nicht irgendwelche Geschichten, auch wenn es manchmal schöner wäre. Auf den Ursprung kommt es an. Ich habe euch noch ein paar Fragen mitgedacht zum Nachdenken. Ich bin der Andrea dankbar, dass ihr das musikalisch untermalt. Und dann singen wir was zusammen. Gott segne euch dabei. Amen. Ach so, und wer das in Kurzform braucht und die Fragen auch. Es gibt ein Handout für euch. Es gibt es, wenn ihr mir ein E-Mail schreibt.